Wer macht denn sowas? Der Podcast für handwerkliche Ausbildungsberufe in der Oberlausitz. Präsentiert vom Soziokulturellen Zentrum Raprika, unterstützt vom Europäischen Sozialfonds und dem Tonlabor Görlitz e.V.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sonderausgabe von Podcast Wer macht denn sowas? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. An meiner Seite ist wieder Jasmin.
Hallo und herzlich willkommen. Heute haben wir Daniel Siegel von der Kreishandwerkerschaft bei uns und einmal den Herr Schramm, der Bereichsleiter der Berufsberatung hier im Landkreis. Möchten Sie sich gerne mal vorstellen?
Ich bin der Herr Schramm von der Berufsberatung hier an der Agentur für Arbeit Bautzen. Also betreue also die ganzen Jugendlichen, also genau euch als Zuhörer, auf dem Weg in ins Berufsleben und gerne dann auch während der Berufsausbildung oder nach der Berufsausbildung den Weg in den Beruf.
Genau. Mein Name ist Daniel Siegel, ich bin der Geschäftsführer der hiesigen Kreishandwerkerschaft und vertrete sozusagen die freiwillig engagierten Handwerksbetriebe im Landkreis. Unterstütze auch im Thema Ausbildung, Betriebsfortführung. Also bin sozusagen ein Pendant zur Kammer des gesamten Handwerks unterstützt und ich sozusagen die freiwilligen Mitglieder im Landkreis.
Daniel, du bist der jüngste Chef einer Kreishandwerkerschaft deutschlandweit, ist das richtig?
Genau.
Wie ist es dazu gekommen?
Ich bin schon eine Weile im Handwerk unterwegs, habe vorher Teil 3, die Meisterausbildung, Teil 4 und andere Fortbildungen im Handwerk ausgebildet. Habe damit auch letztes Jahr mit einem Artikel in der DHZ sozusagen ein bisschen den Nerv der Zeit getroffen. Und im Herbst vergangenen Jahres kam dann das Angebot und die Idee, die Kreishandwerkerschaft zu übernehmen mit einem neuen Modell. Und da habe ich dann nie lange gezögert und habe gesagt, das wäre doch mal was anderes, außer nur vor 30 Leuten zu stehen und immer theoretischen Quatsch zu erzählen.
War das schon von vornherein der Plan, so eine steile Karriere hinzulegen und direkt in die beratende Rolle und lehrende Rolle hineinzugehen?
Ganz klares Nein. Also ich bin auch einer, wo der Knoten sehr spät geplatzt ist. Also ich habe zwar eine handwerkliche Ausbildung, musste die aufgrund gesundheitlicher Sachen beenden, aber dass es irgendwann mal so weit kommt, war noch nie abzusehen.
Wie ist es bei Ihnen, Herr Schramm? Welchen beruflichen Background oder Ausbildungsbackground haben Sie und wie ist es dazu gekommen, dass Sie jetzt den Posten innehaben, den Sie innehaben?
Tja, also mein Traumberuf war eigentlich Kapitän zur See. Bin ich ganz weit entfernt, weil ich bin mitten in der Lausitz immer noch geblieben. Hintergrund ist einfach, ich bin 1990 von der Schule gegangen, da gab es die Ausbildung gerade nicht. Habe dann bei der Agentur angefangen, 1991 die ganz normale Azubi-Ausbildung zu machen, heute in Fachangestellten für Arbeitsmarktdienstleistungen. Habe dann viele Jahre in Görlitz, Zittau, Nieski, Weißwasser gearbeitet in der Leistungsabteilung, habe mich dann irgendwann mal entschieden, dass gerne noch ein Stück weitergehen darf. Habe dann in Mannheim das Studium oben drauf gesetzt. Tja, und bin heute Bereichsleiter in der Agentur.
Sie haben gerade gesagt, Sie sind immer noch in der Lausitz geblieben. Warum sind Sie hier geblieben? Gab es da ausschlaggebende Gründe, Familie? Was verbindet Sie mit der Lausitz? Was verbindet dich mit der Lausitz?
Bin hier in Bautzen geboren. Finde, das ist ein wunderschönes Fleckchen Erde. Habe meine gesamte Familie hier, meine Großeltern, meine Kinder hier, meine liebe Frau hier. Deswegen bleibe ich auch gerne hier.
Ja, warum die Lausitz? Das im Endeffekt, man hört es ja immer wieder raus, dass ich Dresdner bin, also Rand-Dresdner und komme auch jeden Tag gerne nach Görlitz und im Landkreis. Ich habe mich aber auch dafür entschieden, vielleicht so das Ganze aus einer neutralen Rolle zu sehen. Also ich bin in keine Befindlichkeiten involviert, ich habe nie die Eigenheiten, die es vielleicht in der Oberlausitz gibt und kann sozusagen das vielleicht ein bisschen als einer neutraleren Perspektive an manche Probleme und manche Ansätze rangehen. Deswegen die Lausitz aktuell, genau. Hm.
Wir sitzen heute zur Podcastaufnahme in Görlitz. Die Nummernschilder haben alle ein DED dran stehen. Bei dir nicht, Daniel? Dann habe ich das Auto noch nicht entdeckt.
Das steht auch noch im Büro. Ich bin zu Fuß hier.
Wow, okay. Gut, aber Sie, Herr Schramm, pendeln quasi dann von Bautzen nach Dresden? Oder wie kommt das zustande?
Nee, unsere Dienstwagen gehören der Verwaltung und die sitzt in Dresden. Deswegen haben die Dresdner Nummernschilder und die Autos stehen aber in Bautzen.
Alles klar, okay. Keine Berufspendler sozusagen,
nein.
Keine Lausitzflüchtlinge.
Nein.
Okay. wie sieht denn so ein klassischer Arbeitsalltag für Sie beide aus? vielleicht, Herr Schramm, wie sieht ein klassischer Arbeitsalltag in der Agentur aus?
Kommt bei mir immer drauf an, was ich gerade für ein Thema betreue. Also gerade Berufsberatung ist ja immer sehr ein spannendes Thema, was die letzten Monate leider ein bisschen zu kurz gekommen ist, weil wir viele Dinge einfach nie machen konnten. Also der Besuch in der Schule von den Berufsberatern war ja nicht möglich, weil Schulen geschlossen waren oder nur eingeschränkt Zugang hatten für Externe. Schauen wir mal positiv in September, dann sieht er wieder so aus, dass der Berufsberater oder meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen jeden früh mit in die Schule gehen, jeweils abwechselnd in der Schule sind, den Zuhörern gerne zur Verfügung stehen in der Schule für alle Fragen der Berufsvorbereitung, also ab Klasse 8 in der Realschule, ab der Klasse 9 in dem Gymnasium auf alle Fälle zur Verfügung stehen. Wer Fragen hat, gerne hinmelden. Wir sind auch für die Eltern da, für die Elternabende. Wir gehen auch raus, also wenn uns Eltern sprechen wollen, machen wir auch Termine außerhalb der Zeiten. Da sind wir relativ flexibel, also der spätestens Termin, den wir haben, der ist nächste Woche nach 20 Uhr, weil die Eltern berufstätig sind und eben nicht anders können. Die haben das so vereinbart mit dem Berufsberater. Ja, dann habe ich noch den Part für die Arbeitgeber. Auch dort sind ja Fragen, wie komme ich an meinen Azubi, wie kann ich den gewinnen, wie kann ich den Eignungstest machen. Da unterstützen wir die Arbeitgeber genauso. Dazu gehört auch bei mir noch der Part, die berufliche Reha, also gerade Jugendliche, die es jetzt nicht so einfach haben, wenn sie aus der Förderschule kommen. Wie kriegen wir die dahin, dass sie bestimmte Vorbereitungsmaßnahmen dann eine Berufsausbildung machen? Das sind so alles kleine Bausteine meines Alltages.
In welchen Klassenstufen geht das dann los, die Beratung an den Schulen?
Ab der 7. können wir an die Schulen reingehen. Also gerade kommen auf Tour, ist ja hier in der Lausitz sehr beliebt, machen wir dann immer in Löbau im Landkreis Görlitz. Da sind wir in der 7. Klasse mit Praxisberater, Berufseinstiegsbegleiter auch mit viel unterwegs, die uns dann in den Schulen dann auch mithelfen.
Können Sie sich dann an irgendwas erinnern? Wie läuft das so in der Regel ab? Sind da offene Ohren da, weil die Schülerinnen sich alle freuen, dass mal was anderes im Unterricht stattfindet?
Das ist eine Frage, die kann man, glaube ich, nie eindeutig beantworten. Das liegt immer an dem Jugendlichen selbst. Natürlich ist das unser Ziel, dass wir durch das jeweilige Angebot den jeweiligen Jugendlichen genauso erreichen. Ich meine, da gibt es ja viele Varianten von Selbsterkundungstools für die, die es gern digital mögen. Komm auf Tours, was, wo ich es praktisch mache, wo ich hinfahre und das einzelne Berufsfeld schon mal teste. Wir machen ganz viel Praktika. Also wir haben zum Beispiel auch Städtetouren, wo wir dann bestimmte Ausbildungsbetriebe haben, wo wir mit den Klassen dann zu den Betrieben hingehen und dann muss ich 4, 5 Betriebe besuchen am Tag, um zu gucken, was ist das. Nutzen natürlich gern das Angebot des Handwerks für Praktikumszeiten, dass die Schüler sich das austesten dürfen, sodass jeder seinen Weg oder seine Chance hat, das zu finden.
Bei dir, Daniel, wie ist bei dir so ein klassischer Arbeitsalltag?
Das Schöne ist, es wird bei mir nie langweilig. Also es gibt keinen Tag, der wie ein anderer ist. Ich habe zwar klassisches Tagesgeschäft führen der Kreishandwerkerschaft, tägliche Abläufe, aber auch jetzt durch Corona hat man nochmal gemerkt, jeder Tag ist was anderes. Jeden Tag kommt eine andere Aufgabe, eine andere Baustelle im doppelten Sinne. Aber das ist genau halt das, was es halt das Schöne macht. Also jeder Handwerksbetrieb, jeder Handwerksmeister, jede Handwerksmeisterin hat andere Anliegen, Sorgen, Nöte, die zu unterstützen. Oder jetzt hier eine Podcastaufnahme ist immer wieder was anderes. Zu den Betrieben rausfahren. Also es gibt keinen Tag, der einem anderen gleicht. Und das ist halt auch das Schöne an der ganzen Geschichte, finde ich.
Wenn ich das kurz zusammenfassen darf, haben wir mit Herrn Schramm jemanden sitzen, der beratend tätig ist, sowohl für angehende Azubis als auch für Unternehmen. Und mit dir, Daniel, jemanden, der netzwerkt, Lobbyarbeit betreibt. Ist das richtig zusammengefasst oder fehlt da noch eine Aufgabe?
Lobbyarbeit im positiven Sinne. Der Begriff Lobbyarbeit ist in der Vergangenheit ja auch ein bisschen nicht mehr im so schönsten Licht, es ist wirklich eine Interessensvertretung. Also jetzt auch durch Corona hat man gemerkt, wo wir für die Bäcker ganz stark gekämpft haben, die TSE-Stecker, also immer wieder Wirtschaftsminister, unserem Finanzminister immer wieder auf die Füße gestellt und jetzt kommt halt die Verlängerung für die TSE-Stecker. Ha?
Was heißt das, TSE-Stecker?
Ist eine elektronische Kassenpflicht, also die Überprüfung, das Finanzamt. Und das ist einfach laut dem Gesetzentwurf für einen kleinen Betrieb, der jetzt vielleicht auch durch Corona gebeutelt ist, wirtschaftlich nicht stemmbar. Ja. Und das sind halt dann schon echt Erfolge, wo man sich dann auf die Schulter klopfen kann und auch im Sinne der Mitglieder das dann erfolgreich schaffen konnte und dann auch beweisen kann, hier Interessensvertretung funktioniert.
Hast du das Gefühl, in der Interessensvertretung gegen Windmühlen anzukämpfen oder hat das Handwerk da ein Standing, wo du sagst, da haben wir uns was erarbeitet schon über, oder da ist was erarbeitet worden über die Jahrzehnte, darauf kann man bauen?
Ich sag mal so, das Handwerk ist gut durchorganisiert. Ja? Also kaum ein Wirtschaftsbereich hat so viele Organisationen, Verbände, Interessensvertretungen wie das Handwerk. Das ist Fluch und Segen zugleich. Also manchmal ist es gut, wenn viele dasselbe wollen und jemanden damit nerven. Aber genauso ist es auch, dass viele verschiedene Perspektiven zu einem Thema haben. Ja? Es gibt definitiv diese Windmühlen, aber auch da konnte ich jetzt schon in dem ersten halben Jahr die ersten 2, 3 Windmühlen vielleicht nicht aus dem Weg räumen, aber etwas langsamer drehen lassen, um sozusagen die Belange der Mitglieder, also wirklich der breiten Masse, durchzuboxen.
Wir können ja gern mal auf das Thema Zahlen zu sprechen kommen. Herr Schramm, Sie haben uns extra auch Zahlen mitgebracht über die Entwicklungen der Interessen vielleicht auch. Wie haben sich denn die Zahlen entwickelt? Gibt es mehr, also steigt das Interesse an Handwerk? Sinkt das? Was nehmen Sie wahr?
Also ich versuche die Zahlen mal relativ gering zu halten, weil das ist für den Zuhörer ja nur bedingt interessant. Aber was mir sehr positiv auffällt, ist die Schülerzahlen in der Oberlausitz, also in Landkreisen Bautzen und Gürlitz, sind die letzten Jahre wieder ganz leicht steigend. Es werden wieder mehr. Und zum Glück kriegen wir auch immer mehr Ausbildungsstellen von den Betrieben gemeldet. Also wenn ich jetzt alleine dieses Jahr gucke, wir haben dieses Jahr über 2600 offene Ausbildungsstellen noch im Bestand, wo die Jugendlichen wählen können. Demgegenüber stehen knapp 2900 Schüler, die noch sozusagen zur Verfügung stehen zur Vermittlung. Und wenn man sich den Handwerksberuf anguckt, da sehe ich das nie ganz so positiv, weil die Top 10 der 10 Wunschberufe bei den Jugendlichen ist zum Beispiel der Tischler und der Friseur mit dabei. Also es sind Handwerksbetriebe oder Handwerksberufe, während die Handwerksbetriebe noch nie so ganz in der Top 10 mit dabei sind. Da würde ich natürlich noch viel mehr Betriebe wünschen, die gern ihre Ausbildungsberufe bei uns melden können.
Was sind denn so die Top-Betriebe? Also nicht Betriebe, sondern Berufe.
Also Kauffrau, Einzelhandel. So, und wie gesagt, bei den Mädels sind zum Beispiel die Verkäufer die Berufswünsche, Mechatroniker bei den Jugendlichen. Wie gesagt, aber auch Tischler ist ein Beruf, der gewünscht ist. Wir haben auch vermehrt Anfragen von Jugendlichen, die gern Koch werden wollen. Wo ich immer ganz froh bin, weil wenn man so in die Oberlausitz guckt, was die Gaststätten betrifft, die suchen auch immer gerne Köche. Mhm. Da ist aber dann die Herausforderung, wie kriege ich den 16-jährigen Schüler zum Beispiel zu einem Ausbildungsbetrieb?
Können Sie da eine Entwicklung verzeichnen? War das mal anders, dass mehr Interesse am Handwerk bestand?
Eher andersrum. Also eher hatte ich das Gefühl früher, dass der Handwerksberuf eine gewisse Zeit von den Jugendlichen nie gewünscht war, weil ja, man macht sich ja die Hände dreckig. Das ist nur wieder nicht mehr so. Also zumindest wird vermehrt wahrgenommen, dass der Jugendliche auch wieder in die Berufe zurückgeht, weil er sagt, ich sag mal, Brötchen wird immer gegessen, es wird auch immer Wurst gegessen. Viele gehen auch immer in die Gaststätte. Haare schneiden, gut, muss ich jetzt gerade nicht. Aber es gibt schon viele Menschen, die sagen, gut, die wollen das nutzen, Verkäufer. Hoffe ich, wird es noch eine ganze Weile geben.
Darf ich kurz fragen, wenn wir beim Thema sind, wie sieht es mit der Stereotypisierung aus? Also gibt es da vielleicht auch eine Entwicklung dahingehend, dass vielleicht auch Mädchen sich mehr für den Handwerkerberuf, Tischler, Tischlerin, Schreinerin interessieren? Oder ist es wirklich vielleicht auch noch so ein Klischee, so Mädchen wären Friseuse und Einzelhändlerin und die Jungs packen an?
Wir haben im Friseur-Podcast gehört, dass es Friseurmeisterin heißt und nicht mehr Friseuse.
Autsch.
Das zur Ergänzung.
Ja, es kommt immer auf den Blick des jeweiligen Betrachters drauf an. Wir haben auch genauso Mädchen, die Tischler werden, aber sind natürlich im Verhältnis deutlich mehr Jungs, die das werden wollen, wo der Wunsch da ist. Dafür gibt es aber auch ganz viele Projekte über die sogenannten MINT-Berufe, wo wir genau versuchen, das in diese Richtung mit unseren Partnern, der IHK, der HWK, auch in die Richtung zu bewegen. Es gibt auch Netzwerkpartner in der Lausitz, die genau das versuchen.
Woran liegt das denn, wenn die Entwicklung positiv ist, woran liegt das, dass das Handwerk an sich attraktiver dasteht?
Das Handwerk ist in den letzten 10 Jahren, also oder 12 Jahren, seit mittlerweile 10 Jahren haben wir auch die Image-Kampagne, wesentlich vielfältiger geworden. Also ich habe meinen Gesellenbrief zum Beispiel 2009 gemacht. Da, wie du vorhin im Vorgespräch schon sagtest, da hatte man seine überbetriebliche Ausbildung und dann jeden Tag studierte dasselbe. Ja, wir haben viel mehr Techniken, viel mehr Verfahren, Digitalisierung, selbst Robotik ist ein Thema im Handwerk. Ja. Also der Fliesenleger muss seine Fliesenpakete nicht mehr selber in die 4., 5. Etage tragen. Er hat technische Unterstützung in verschiedenster Art und Weise. Das macht das Ganze natürlich interessanter. Man hat halt auch dieses Bild nicht mehr ganz so, dieses stupide Bausch, Lärm, Dreck. Es ist viel facettenreicher geworden. Also ein Handwerksmeister, eine Meisterin, Betriebsinhaberin hat viel mehr wesentliche Aufgaben. Also ich sehe das auch immer ganz oft. Der Handwerker ist im Endeffekt der Multitasker von allem. Er muss Büro können, er muss Personal können, er muss Steuern können, er muss administrative Aufgaben können, er muss das Handwerk können, Kunden, Marketing, alles Mögliche. Und das funktioniert zum Beispiel auch sehr gut durch die Image-Kampagne, aber auch generell dieses Denken vielleicht hat auch langsam gekippt. Oft ist es ja so, dass auch das Bild, was man hat oder was der zukünftige Azubi oder Auszubildende, ist oft von den Eltern geprägt. So nach dem Motto, du gehst mal studieren und machst du was Solides, dann kannst du dich immer noch ausprobieren. Nee, andersrum ist der Weg. Mhm. Ja, also erstmal das duale, die duale Ausbildung mit den Händen machen, wissen wir ja selber kognitiv, haptisch, was dort alles passiert. Und mit, zum Beispiel mit einer Ausbildung im Handwerk hat man ja die beste Möglichkeit, dann trotzdem noch den Masterabschluss innerhalb von kürzester Zeit zu schaffen. Ja, auch seit 2011 ist der Master im Rang eines Bachelors. Also ist ein Bachelorabschluss. Also es, wir haben da alle Möglichkeiten. Und das kommt langsam in den Köpfen wieder an. Man muss aber vielleicht auch da noch mal weiter in die Köpfe der, der Eltern gehen, um dieses Bild etwas zu drehen. Aber es ist schon besser geworden.
Das kann ich nur bestätigen. Der beste Berufsschullehrer ist der Lehrer, der vorneweg schon mal im Betrieb gearbeitet hat.
Man hört ja heutzutage öfter mal vom Fachkräftemangel im Handwerk. Ist das dann eine urbane Legende sozusagen oder ist da doch was dran?
Dort ist definitiv was dran. Also das Thema Fachkräfte muss man von verschiedenen Perspektiven betrachten. Möchte man jetzt die Fachkraft im Sinne von der stupide Maurer oder der Maler, Raufaser Weiß und Masse, oder will ich halt die Fachkraft, die mit Kreativtechniken sich auskennt oder im Büro diesen Zusammenhang Baustelle Büro kennt, oder möchte ich jemanden, den ich vielleicht Abteilungsleiter werden kann oder später mal den Betrieb übergeben kann? Man muss das selektieren. In Anführungsstrichen die einfachen Arbeiten, da findet man immer jemand. Wo eher die Fachkräfte fehlen, ist im Endeffekt bei den schwierigeren Aufgaben oder auch die, wo man dann doch schon Verantwortung mittragen muss oder darf. Das sehen ja Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch unterschiedlich. Wir haben definitiv auch ein Problem über Fachkräfte. Wir müssen auch hier über gesteuerte Zuwanderung oder Weiterqualifizierung, Ausbildung in irgendeiner Art und Weise sprechen. Denn der demografische Wandel, wissen wir, wie er aussieht und wo er hinkippt. Ja. Und wenn wir da nie gegenhalten, könnte es schwierig werden, irgendwann mal nicht nur ein halbes Jahr auf dem Handwerker, sondern 4 Jahre auf dem Handwerker zu warten.
Herr Schramm, ich habe gerade im Augenwinkel ein Kopfschütteln vernommen.
Naja, also der Begriff Fachkräftemangel geistert ja immer ganz viel durch die Gegend. Ich persönlich finde, es ist ein sehr vielschichtiger Begriff, den man so eigentlich gar nicht beantworten kann. Mathematisch ist es so, bis 2030 gehen 10.000 Menschen in der Oberlausitz mehr in Rente, als die Schule verlassen. Also an da wird uns schon der Kopf im Betrieb fehlen. Und dann wissen wir heute schon, Kinder, die heute geboren werden, werden mal einen Beruf lernen, den es heute noch gar nicht gibt. Also sprich, ist die Frage Fachkraftmangel bezogen auf Tätigkeiten, die sich zum Beispiel durch die Kohlestrukturänderung ergeben wird. Da gibt es Berufe oder wird es Berufe geben, die wir jetzt noch gar nie kennen. Also deswegen ist das immer, man kann es nie pauschal antworten, also auf den Fachkräftemangel, weil was rate ich meinem Kind, was es mal lernen soll, damit es dann 2035 fertig ist?
Ich kann mir vorstellen, dass ein Baugewerk nie aussterben wird, auch wenn es eine weitere Technologisierung geben wird.
Man kann Häuser heute schon drucken.
Man kann Häuser schon drucken, definitiv. Also wir, die Kollegen in der Kammer machen das auch sehr verstärkt, aber irgendwann muss man diese Häuser warten. Die Installation muss gesetzt werden. Friseur, also wenn es alle Maschinen gibt, aber den Friseur zu ersetzen wird schwer. Also wir werden 7 Milliarden Menschen sein und alle gute Haare haben, ja. Weil den Friseur ist ein Handwerk, den kann man schwer ersetzen, ja. Definitiv, es wird auch eine Industrialisierung oder eine Digitalisierung oder eine Robotisierung im Handwerk stattfinden, das ist klar. Ja, also diese Druckhäuser für $3.000, $4.000 oder sowas innerhalb von einem Tag fertig. Aber trotzdem muss man die Dinger warten. Punkt. Also es wird sich einfach nur eine Verlagerung stattfinden, wie schon, wenn jetzt Braunkohleausstieg oder sowas gibt, eine Verlagerung des Arbeitsfelds oder der Aufgaben.
Als wir den Podcast geplant haben, habe ich versucht, verschiedene Handwerksbetriebe anzufragen und bin da häufig ein bisschen an meine Grenze geraten, weil mir oft gesagt wurde, ja, Herr so und so befindet sich gerade in Rente oder geht in Rente, wird in Rente gehen, wird nicht mehr ausbilden nächstes Jahr. Wir befinden uns gerade in der Umstrukturierung und es wird noch keinen Chef geben, der ausbildungsberechtigt ist. Wir haben das ja gerade schon mal angerissen, das Thema kurz. Wie kann dann, beziehungsweise was für Anreize kann es denn geben, dass es vielleicht einfach mehr Menschen gibt, die sich dann eben weiterqualifizieren, wie wir das gerade schon angesprochen haben, die dann später mal ausbildungsberechtigt sind? Ich möchte mich nicht aus dem Fenster lehnen, das darf man ja nur, wenn man den Meisterbrief hat.
Oder die Ausbildereignung.
Genau, haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht, wie das verankert sein kann oder verankert werden kann?
Also das definitiv, wir hatten das jetzt erst bei einer Zusammenkunft der Friseurobermeister aus dem ganzen Freistaat. Es fehlt ihren Auszubildenden, es fehlt das aus, an Ausbildungsbetrieben. Punkt, das ist definitiv so. Aber die Friseure zum Beispiel sind ein gutes Beispiel mit der Mindestausbildungsvergütung jetzt von 515 Euro. Das ist für einen Friseur, machen wir uns nichts vor, ein hartes Stück Brot. Ja? Es ist ja nicht so, dass die Friseure, als Beispiel wirklich jetzt die Friseure, das nie zahlen wollen. Die können es teilweise einfach gar nicht aufgrund ihrer Aufstellung, ihrer Buchhaltung oder ne, diesen Umsätzen. Dort muss definitiv eine Entlastung stattfinden. Also es geht los, dieses Azubi-Ticket für den ÖPNV, warum soll das der Auszubildende oder der Betrieb bezahlen? Es gibt das Semesterticket nach dem Vorbild, kann man das genauso auch für die duale Ausbildung machen. Ja. Es geht los bei den verschiedensten Kosten und ich will immer nie nur auf den Kosten rumreiten, aber das ist wirklich das große Thema, was im Betrieb abschreckt, vielleicht auszubilden. Ne? Also so eine durchschnittliche Ausbildung kostet 10.000 bis 12.000 Euro pro Jahr. So. Und das für einen kleinen Betrieb zu stemmen, kann wirtschaftliche Folgen haben. Ja? Dann vielleicht Nachprüfung oder die Ausbildung wird nicht erfolgreich abgeschlossen. Denn definitiv, es muss ausgebildet werden, aber man muss auch hier den Betrieben in irgendeiner Art und Weise eine Entlastung geben, damit das auch wieder attraktiv ist, weil es liegt nicht nur daran, dass die Lust am Ausbilden fehlt, die ist definitiv da. Es geht einfach darum, der Betrieb muss erst überleben und wirtschaftlich tragfähig sein, bevor er ans Ausbilden denken kann.
Wir haben jetzt gerade gehört, dass es eigentlich einen Ausbildungsstellenmangel gibt. Die Nachfrage ist dennoch da. Wir haben auch vorhin gehört, dass es noch mehr Schulabgängerinnen dieses Schuljahr gibt, als die Ausbildung schon als Ausbildungsstellen noch frei sind. Was bedeutet das denn? Müssen sich die Betriebe jetzt noch verstärkter darum bemühen, ihre Stellen zu besetzen? Oder wie ist da die, also stellen Sie zum Beispiel auch fest, dass es einfacher geworden ist, jetzt Leute zu vermitteln zum Beispiel?
Was mir auffällt, der Ausbildungsmarkt hat sich da in dem Punkt komplett verändert. Ich musste mich noch um meine Ausbildungsstelle richtig bemühen. Da kamen 4 Bewerber auf eine Stelle. Mhm. Heute ist es so, dass eigentlich der Betrieb sich um den Bewerber bewerben muss. Also sprich, der Arbeitgeber sollte dem Jugendlichen sagen, was hat er denn davon, wenn er zu mir kommt? Das ist unterschiedlich weit mittlerweile bei den Betrieben. Es gibt Betriebe, die machen das richtig sehr gut. Also die gehen wirklich aktiv auf die Schüler drauf zu. Die beteiligen sich auch bei Veranstaltungen, wie zum Beispiel den Insider, und stellen dort den Betrieb mit vor, damit der Jugendliche auch weiß, was ist das denn eigentlich? Oder bieten wirklich Praktikumsstellen an über mehrere Wochenenden zum Beispiel und sagen, okay, komm mal zu mir, guck dir das an, was das ist. Also es ist einfach wirklich, der Markt hat sich verändert, genau das andere Verhältnis, also der Jugendliche sucht sich das Angebot aus. Also wir haben auch Jugendliche, die haben 3, 4 verschiedene vier Ausbildungsverträge, auch wenn das die Kammer ungern immer hören will, und suchen sich dann den Besten raus. Das ist ganz einfach so. Das wird sich auch nie ändern. Ich will bloß mal ganz kurz auf das vorhergehende Thema ganz normal ankommen. Da haben wir zum Beispiel als Bundesagentur ein neues Projekt ins Leben gerufen, das heißt Berufsberatung im Erwerbsleben. Also gerade vor dem Punkt, dass man sagt, okay, man muss jemanden weiterqualifizieren, oder der Betrieb braucht jemanden. Da wird es in der Zukunft in der Lausitz ein Team geben, das genau für die Fragen den Arbeitgebern zur Verfügung steht. Sprich, wenn da irgendwas ist, kann der Arbeitgeber uns anrufen. Wir fahren dann hin, gucken, was ist denn mit dem jeweiligen Mitarbeiter machbar und wer kann denn wo wie finanziell unterstützen.
Wir haben uns für die Folge ja vorgenommen, auch Themen anzusprechen, die uns in den anderen Podcast-Folgen aufgefallen sind. Und genau da ist oft das Thema die Zentralisierung der Schulen angesprochen worden. Wie seht ihr das?
Also zu dem Thema Berufsschule und generell Schule gibt es ja jetzt vom Sächsischen Ministerium für Kultus diesen Berufsschulnetzplan, die Teilschulnetzplanung, wo da ganz groß gerade Schwung in der Geschichte ist. Ja. Man versucht genau diese Leuchtturmpolitik gegenzusteuern. Also zum Beispiel die Bäcker-Friseure sollen nach Görlitz kommen, Zittau sozusagen Gastronomiestandort werden. Man versucht sozusagen dieses Zusammenziehen, was man über Jahre gemacht hat, wieder zu lösen, um einfach auch den ländlichen Raum zu stärken. Und das auf 10 Jahre oder 5 Jahre wäre die erste Evaluierung, zu gucken, funktioniert das so? Da gibt es natürlich auch Interessensvertretungen aus Landkreisen, die das anders sehen. Klar, wenn die Themen von ihrer Berufsschule verlieren, logisch, dass man dafür kämpft. Hier muss man aber das Große und Ganze sehen. Wir hatten da auch im Juni oder Mai eine größere Veranstaltung gemeinsam mit der Handwerkskammer, wo dann aber auch klar wurde, das Thema Schulausbau funktioniert, aber nur mit dem Knackpunkt des ÖPNVs. Ja. Wir haben halt hier im Landkreis Görlitz nie die Möglichkeit, wie in Dresden, wo ich alle 10 Minuten die Straßenbahn habe oder alle 10 Minuten den Bus. Teilweise gibt es hier Ecken, da überlege ich Montag, Dienstag oder Mittwoch mit dem Bus zu fahren. Ja. Und dem muss man definitiv entgegensteuern. Ohne dem funktioniert auch nie die Bäckerausbildung nach Görlitz zu etablieren, weil die Leute kommen schlicht einfach nie zur Berufsschule.
Ist das in der Berufsberatung auch Thema?
Ist ein Thema, klar. Ich meine, wenn ich mich für den Beruf entscheide, gibt es diese Regionalschrift, wo die Berufsschulzeit Standorte dann jeweils für den jeweiligen Beruf aufgelistet sind, wo er hin muss. Ein Beispiel, was ich dann immer habe, ist das der Orgel- und Harmonienbauer. Den gibt es nur in Stuttgart. Wo ich sage, das ist, wenn ich mich schon mal entscheide für so einen Beruf, den ich ja sehr, sehr, für sehr, sehr anspruchsvoll halte. Und dann muss ich halt immer für Blockunterricht nach Stuttgart fahren. Was bei, muss man ja ehrlich sein, bei der Ausbildungsvergütung jetzt auch nicht das Einfachste ist, das alles zu stemmen. Da hoffe ich immer, ich meine, da sind wir jetzt als Bundesagentur immer nur beratend tätig und sagen, okay, denkt mal an den Jugendlichen. Kann ich nur sagen, wenn der Bus nie hinfährt, komme ich auch in die Berufsschule nie, egal wo das ist. Und es gibt auch in beiden Landkreisen Orte, da komme ich zum Beispiel nie in den Nachbarort, weil der Bus in die Richtung nicht fährt, sondern nur in die Landeshauptstadt. Da kann man immer nur an die regionale Politik appellieren und sagen, Leute, denkt mal, nicht nur die Jugend fährt Bus, sondern es gibt auch viele Beschäftigte, die wahrscheinlich mit dem Bus zum Unternehmen fahren würden, wenn er denn in den Taktung fahren würde, wie ich denn den brauche für meine Schicht. Klar, aber da muss ich sagen, da hoffe ich dann immer, dass derjenige, der den Traumberuf auswählt, das dann trotzdem macht.
Im Podcast zum Orgelbauer haben wir auch darüber gesprochen und uns wurde gesagt, dass das Orgelbaubetrieb Eule in Bautzen da sehr hinterher ist, da auch finanziell zuzuschieben, wenn die die 8 Wochen im Jahr in die Nähe von Stuttgart fahren müssen. Ich frage mich gerade noch, inwieweit das dann auch zusammenpasst, ne? Auf der einen Seite Lehrkräftemangel zu haben, Ausbildungsbetriebsmangel. Passt ja dann eigentlich sehr gut zum Thema, die Schulen müssen zentralisiert werden, weil es zu wenig Personen gibt, die die Ausbildung eigentlich machen können.
Genau, naja, es gibt ja auch Ausbildungsberufe wie die Hörgeräte, Akustiker, die, glaube ich, nach Flensburg oder Kiel müssen.
Lübeck,
ja. Also es ist eine Handvoll auf dem ganzen Bundesgebiet. Da ist es auch wirtschaftlich, eine Schule muss auch wirtschaftlich funktionieren. Das will man gar nicht abstreiten, aber es gibt halt so Flächenberufe im Sinne von, da gibt es immer viele Auszubildende. Da sollte man vielleicht doch mal denken, nicht nur ein Berufsstandort, sondern zwei, vielleicht auch mit kleineren Klassen. Das sind aber Sachen, die muss halt das Kultusgrad entscheiden. Wir haben alle unsere Gedanken dazu kundgetan. Wir haben auch als Innung, als Kreishandwerkerschaft, als Handwerkskammer dort alle Argumente auf den Tisch gelegt. Das passiert, wenn. Wo man aber auch sagen muss, im Worst Case bekommen wir im Landkreis Görlitz ans BSZ die Bäcker und die Friseure, die aber definitiv nie weiter in das stärker ausbilden können. Also im Kammerbezirk fehlen jetzt rund die Hälfte der Friseure zu den Anmeldungszeitraum vorher. Einfach auf, was wir vor uns hatten, diese 515 Euro oder der fehlenden Ausbildungsbetriebe. Mhm. Ja, dann bringt uns auch der neue Schulstandort Bäcker Friseure in Görlitz wenig.
Wir haben in dem Podcast mit den Betrieben immer die Frage gestellt, was muss die perfekte Auszubildende, der perfekte Azubi an Eigenschaften mitbringen? Und immer, also ich würde jetzt die Hand für ins Feuer legen, immer ist das Wort Leidenschaft gefallen. Es muss die Leidenschaft da sein für den Beruf, vielleicht für das, für den Werkstoff. Wie kann Leidenschaft überhaupt entstehen? Was sagen Sie in der 7. Klasse auch vorbereitend darauf? Soll man sehr viele Praktika machen? Wodurch entsteht Leidenschaft bei jungen Leuten?
Ja, man sollte das Praktikum vielleicht auch nie inflationär benutzen, weil ich sage mal, nur weil ich 20 Praktikas gemacht habe, weiß ich am Ende wahrscheinlich auch nie, was ich werden will. Also ich denke, dass die Leidenschaft kommt immer aus demjenigen heraus selbst. Also man muss für sich erstmal rausfinden, was ist denn mein, wo stelle ich mir denn vor, was will ich denn in meinem, womit will ich denn mein Leben verbringen und vor allem meinen Lebensunterhalt für mich selber erwirtschaften. Dann ist das Praktikum, denke ich, eine gute Wahl. Und wenn das Praktikum am Ende sagt, ich dann sage, nee, das ist nie mein Ausbildungsberuf, dann hat das Praktikum auch was genützt, weil es bringt mir nichts, wenn ich die Ausbildung beginne und nach 3 Monaten feststelle, nee, so habe ich mir das nie vorgestellt, dann ist auch dem Betrieb nie geholfen, der das dann macht. Ja, ein Stück dazu ist natürlich trotzdem der Arbeitgeber dann die gefragt. Also wenn der Jugendliche bei mir in der Tür steht, dann muss ich ihm wissen, der ist im Ernstfall 16. Wenn er Abitur hat, vielleicht schon 8, ist er dann schon 18, aber wie gehe ich denn mit ihm um? Dann hilft mir das dann nicht. Dass ich ihn behandle wie jemand, der zum Beispiel schon fertig komplett ausgelernt ist und ich muss ihn dann schon an die Hand nehmen. Ich muss ihn halt als Kümmerer im Betrieb ja auch dazu hinführen, dass er hinterher das kann, was ich von ihm möchte. Und dann denke ich, dann sollte das miteinander funktionieren. Mhm. Also man kann da immer nur das Feuer anzünden, brennen muss es von allein.
Wir hatten jetzt schon zum zweiten Mal das auf den Tisch gebracht, Realschule, Gymnasium. Ich kann mich noch sehr gut an die erste Folge bei der Raumausstatterin Frau Kloss in Rothenburg erinnern, die sehr vehement auch dafür geworben hat, dass sich auch Gymnasiasten nicht irgendein Studium wählen, das abbrechen, dann doch im Handwerk landen. Nehmen Sie da in der Beratung vielleicht auch eine Verschiebung wahr? Wie ist das Verhältnis zwischen Realschülern, Gymnasiasten? Wie ist es erstmal?
Ja, prinzipiell sind die Schulformen ja schon für einen unterschiedlichen Weg mal ausgelegt gewesen. Also natürlich hat das Ziel, das primäre Ziel des Gymnasiums ist natürlich die Vorbereitung auf das Studium. Trotzdem gibt es auch Schulen, wo mittlerweile 25% der Abiturienten in Berufsausbildung machen, bevor sie danach studieren gehen. In unserer Beratung gehen wir da auf beide Gebiete ein. Also wenn wir am Gymnasium die Jugendlichen beraten oder die Eltern beraten, dann stellen wir genauso Ausbildungsberufe mit vor. Wir laden auch zum Beispiel die Gymnasien mit nach Bautzen, das Zukunftsnavi mit ein, wo ja nicht nur Studienrichtungen, duale Studien vor sind, sondern auch Berufsausbildungen. Wir haben mit der Hochschule in Zittau zum Beispiel das KIA-Projekt, kombinierte Ingenieursausbildung, wo die ja wirklich dann auch Berufe schon mit kennenlernen. Also da versuchen wir schon den Weg zu gehen, beide Seiten ein bisschen glücklich zu machen, also den Arbeitgeber und natürlich auch den Jugendlichen darauf vorzubereiten. Weil wie ich erst schon sagte, der beste Lehrer oder der beste zukünftige Meister ist der das schon mal gemacht hat. Weil der genau weiß, von wo er spricht.
Und was sagen jetzt letztlich die Entwicklungszahlen sozusagen? Gibt es da schon auch mehr Interesse von den Gymnasiasten?
Ja, also müsste ich mal ganz kurz nachgucken. Ich habe mir das mal rausgesucht, weil sie das ja wussten wollten. Fachhochschulreihe sind zum Beispiel schon mit Hochschulreihe, also mit kompletten Gymnasien, sind wir bei über 10% aller Schüler, sozusagen, die das schon machen. Zum jetzigen, wir sind ja noch mitten im Ausbildungsjahr. Abgerechnet wird da im September, wenn das dann soweit ist.
10% der Gymnasiasten oder 10% genau, der 10% Schulabgänger generell?
Die wir jetzt bei uns im Bestand haben, sind Abiturienten mit dem Zielwunsch Ausbildung. Ja. Da muss man fairerweise dazu sagen, wenn derjenige zwei Wünsche hat, also sprich das Studium und eine Ausbildung, dann zählt immer der Hauptzielwunsch, den wir erfassen. Und damit ist das die Zahl zum jetzigen Zeitpunkt noch nie ganz. Das können wir dann im September gerne mal nachgucken, wie viel dann dort, weil dann bilden wir tatsächlich die Einmündung. Also sprich, wo ist derjenige gelandet? Ist er zum Studium gegangen oder ist er in die Berufsausbildung gegangen? Dann sehe ich das genau.
Aber es heißt jetzt nicht, dass der Realschulabschluss an Wertigkeit verliert, dadurch, dass Gymnasiasten jetzt auch Handwerksberufe ergreifen?
Nein. Da zitiere ich gerne meinen Opa, der sagt immer, ein Abitur ist noch kein Garant für Lebensfähigkeit. Also nur, weil ich es mathematisch ausrechnen kann, wie der Nagel in die Wand kommt, kriege ich den doch lange noch nie rein. Und das ist halt auch manchmal so. Nie immer, aber es ist auch umgedreht. Nicht so. Jeder Realschule ist auch nicht unbedingt der Praktiker. Gibt auch genug, die dann später sagen, ich mache noch eine Fachoberschule hinterher. Also wo ich sage, ist auch in Ordnung, aber der Weg ist ja zum Glück auch in beide Richtungen offen. Also auch der Realschüler kann sagen, nee, ich will weitergehen.
Ich habe das im Vorgespräch gesagt. Ich habe in Vorbereitung ein Telefonat gehabt mit einem befreundeten Maurer, der sich sehr über seine Ausbildung geärgert hat oder gemeint hat, die ist nicht mehr Zeit, die war zu dem Zeitpunkt einfach nicht zeitgemäß, weil dort Sachen vermittelt werden, die teilweise auf der Baustelle heute gar nicht mehr angewandt werden. Inwieweit kann man da Einfluss drauf nehmen? Inwieweit wird auch schon Einfluss drauf genommen, dass Ausbildungen modern und zeitgemäß durchgeführt werden, angeboten werden?
Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Es geht los, Teil des Gesellenausschusses zu werden, um einfach auch die Gesellenprüfung abzunehmen. Denn die sind auch immer mit dabei involviert, die Lehrpläne und die Prüfungsverordnung sozusagen oder die Prüfungsinhalte mit zu benennen. Es gibt auch verschiedene Möglichkeiten, noch im Ehrenamt oder generell auch als Meister sozusagen, wenn ich merke, dass mein Auszubildender, meine Auszubildende vielleicht jetzt nie unbedingt den Inhalt in der überbetrieblichen Ausbildung beigebracht bekommt, der sozusagen im aktuellen Tenor ist, auch da anbieten, neue Techniken, den Weg zur Kammer suchen, zur Kreishandwerkerschaft suchen, zu den Innungen von den Landesfachverbänden. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten, wo man dann doch genauer manchmal hinschaut. Man muss aber auch sagen, um das auch ein bisschen offen und ehrlich zu machen, teilweise ist es auch an den Lehrkräften geschuldet. Also wie in der Berufsschule haben wir das Thema, die überbetrieblichen Meister sind teilweise schon lange von der Baustelle weg. Die haben zwar immer wieder Fortbildung und Nachschulung oder interessieren sich an neuen Werkstoffen, aber es ist schon was anderes, wenn man das täglich verarbeitet hat, als wie wenn man das im Lehrgang gesehen hat. Ne? Also da sage ich auch jedem Meister, jeder Meisterin, jedem Ausbilder, guckt euch die ILOs an. Ja? Es ist auch euer Recht zu sehen, was passiert mit dem Lehrling dort, um dort Einfluss zu nehmen, um den bestmöglichsten Stand für den Auszubildenden zum Schluss zu bekommen. Also da ist auch das, was vorhin schon gesagt wurde, so die Initiative der Betriebsinhaber, der Ausbilder gefragt.
Ich habe im Zuge des Telefonats auch nochmal das Zitat gehört, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ich glaube, das steht ja so über handwerklichen Ausbildungen immer drüber. Du bist nur der Lehrling im ersten Lehrjahr, jetzt machst du das erstmal. Hat sich da irgendwas verändert? Gilt das einfach nach wie vor?
Es gibt leider immer noch diese Betriebe, ja. Es gibt leider immer noch Betriebe, da ist das Arbeitswerkzeug des ersten Lehrjahres der Besen. Die werden definitiv weniger. Also ich kann mich da an meine Ausbildung erinnern, es war eine Ausbildung. Zum Glück werden aber diese Betriebe weniger, weil auch die Betriebe und die Handwerksbetriebe haben mitbekommen, dass man sich perspektivisch alle Chancen auch auf zukünftige Fachkräfte und Auszubildende damit verbaut. Ja, also dieses Umdenken passiert schon, aber leider gibt es immer noch vereinzelt diese schwarzen Schafe.
Also wir sprachen erst ja von dem Feuer. Also ich glaube, mit der Methode trete ich das Feuer eher aus in dem Jugendlichen, als dass ich ihm entfache. Wobei man ehrlich auch zur Ehrlichkeit dazugehört, ein Teil des Spruches ist trotzdem wahr. Ich meine, es ist jetzt die Frage, ob ich das mit dem Besen vergleiche, der statt den Hof fege. Aber wenn der Meister sagt, für die Ausbildung brauche ich genau das jetzt, dann geht es nicht nach Lust des Azubis, sondern ich muss dann eben diesen Handwerkstätigkeit, die muss ich natürlich dann trotzdem lernen, auch wenn mir das keinen Spaß macht. Also ich denke, an dem Punkt ist dieser Spruch auch noch wahr.
Ich lege ein zweites Zitat in den Raum, was uns in den Podcast-Folgen, als das Mikrofon aus war, dann auch nochmal entgegenkam, was wir mitnehmen sollten für heute auch. Das war ein Zitat, ich lese es unverblümt vor. Je gröber das Gewerk, desto brauner die Gedanken. Also war natürlich dann das Thema Rassismus, Handwerker. Ich habe mich dann kurz mal informiert. Bei Facebook-Profilen, die durchsucht wurden von Neonazis, war hauptsächlich oder zu 99% waren es Handwerker, die als Beruf dahinter standen. Wie kommt das? Hat das Handwerk tatsächlich ein Rassismusproblem? Wie stehen Sie dazu oder wie stehst du dazu, Daniel?
Also grundlegend würde ich das vielleicht, oder andersrum, ich würde es nie nur aufs Handwerk abwälzen. Es gibt grundlegend strukturelles Rassismusproblem. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Antisemitismus, Rassismus ist in jedem sozialen Netzwerk, ist überall täglich sichtbar, in verschiedenster Art und Weise. Was vielleicht ist, dass man das mit dem Handwerk in Verbindung bringt, das Handwerk ist halt draußen auf der Baustelle. Es ist im normalen Leben zwischen Oma Luzi, die mit dem Hund spazieren geht, und dem Papa, der gerade mit dem Kinderwagen durch die Stadt fährt. Das Handwerk ist genau dazwischen. Es gibt Rassismus in jeder Behörde, in jeder Institution, in jedem Unternehmen. Es gibt den einfach. Wir haben halt in dem Punkt den Nachteil im Handwerk, wir sind halt nicht hinter verschlossenen Türen. Ja? Also in der Industrie würde ich meine Hand ins Feuer legen, dass in Fabriken genauso dieser Rassismus herrscht. Ja? Man muss hier eine klare Grenze ziehen. Deswegen das, was wir auch im Vorgespräch schon hatten. Persönlich ist meine Grenze erreicht, auch wenn es gegen Antisemitismus, Rassismus in irgendeiner Art und Weise, gegen eine Diskriminierung einer Menschheit oder Mensch in irgendeiner Art und Weise ist. Was man aber definitiv nie so abwälzen kann, dass es das Handwerk ein Problem hat. Es ist ein gesellschaftliches Problem, nicht nur das Handwerk, sondern von allen. Wo man aber auch Handwerk da mit der Kampagne zum Beispiel gegenfährt, war jetzt erst, die Vielfaltigkeit ist das beste Werkzeug. Ja? Also es gibt da auch Gegenentwürfe, wie ihr zum Beispiel jetzt hier auch Handwerk und soziokulturell, oder was ich ja auch schon sagte, dieser Handwerkerhof von dem einen Bekannten dort. Es gibt diese Gegenentwürfe und diese Gegenentwürfe müssen einfach nur sichtbarer werden. Also es hält sich vielleicht sogar die Waage, nur ist halt das Positive, also dieses kulturelle Vielfalt, nie so präsent. Das ist vielleicht das Problem. Und wir wissen ja, wie die sozialen Netzwerke funktionieren. Wenn man einmal in der Blase ist, dann filtert diese Blase sich immer wieder.
Ich finde das ganz spannend, das Thema Vielfalt, weil wir hier ja in einer Doppelgrenzregion mit der Oberlausitz ja auch angesiedelt sind und auf Baustellen ja auch nicht nur Deutsch gesprochen wird. Da ist ja die Vielfalt eigentlich im Kollegium schon da.
Genau.
Wie passt das dann zusammen?
Also das ist ja das. Man sieht es ja, und das wirklich jetzt mal vom Landkreis weg, in der gesamten Bundesrepublik, umso weniger Ausländeranteil, umso größer der Rassismus. Ja, den Hass kann man am besten auf eine weiße Leinwand schmieren, bin ich der Meinung. Das ist einfach dieses Futter, was da aktuell ist. Aber wie du schon sagtest, wir haben Kollegen aus Tschechien, aus Polen mit auf der Baustelle und da gibt es diese Probleme nie. Ja, das ist verrückt. Also man sagt immer, umso weiter man östlich kommt nach Sachsen, umso brauner wird es. Aber dieses Problem ist halt im realen Leben nie. Also wir hatten das jetzt bei den Kollegen in Bautzen, war erst vor 3 oder 4 Wochen eine Demo einer gegen den Berufsschulstandort und da wurden auch Parolen geschmissen. Das muss nie sein. Wir müssen einfach nur geschlossene Schulter gegen diesen strukturellen Rassismus aufstehen, sagen, bis hierhin ist die Grenze und nie weiter. Gespräche suchen müssen wir. Ja? Die Frage ist aber, haben die, die so eine Parolen rufen, diese soziale Intelligenz, den Standpunkt des anderen aufzunehmen, zu verarbeiten und mit den eigenen Standpunkten zu überprüfen?
Ich kann mich dann noch erinnern, dass in dem Podcast mit Mirko Schorrat, dem Stuckateurmeister, der dann auch gesagt hat, das war mit einer seiner Hauptgründe, diesen Beruf auch hier vor Ort auszuüben, dann zu sagen, ich möchte meine Heimat auch in einem Licht sehen, was ich auch selbst gerne vertreten kann. Ich habe hier damals auch keinen Ausbildungsbetrieb gefunden, der mich ausbilden wollte. Ich möchte gern mit meiner Meisterqualifikation hier so eine Ausbildung schaffen. Im Prinzip ist das ja dann der beste Weg, wenn man halt dann ja das Handwerk unter einem anderen Licht dastehen haben möchte, ist ja der beste Weg, selbst im wahrsten Sinne Hand anzulegen und aktiv zu werden.
Genau.
Ich hoffe, wir konnten das Thema dann zufriedenstellend mitnehmen, jetzt an die Personen gewandt oder Personen gewandt, die uns das Thema auch mitgegeben haben, weil es denen auch eine Herzensangelegenheit war. Danke, dass wir das mit auf den Tisch bringen durften. Genau. Ich würde ganz gerne im Hinblick auf die Zeit langsam zum Abschluss kommen unseres Interviews und frage mich nochmal oder möchte für die Zuhörerinnen nochmal fragen, wenn ich mir gerade vorstelle, ich bin Jugendlicher, ich bin am Überlegen, was möchte ich später mal machen, was sind so die Schritte, die ich gehen sollte, wo und wie kann ich mich beraten lassen, zum Beispiel online oder nur vor Ort, Klammer auf Klammer zu.
Also von Seiten der Berufsberatung haben wir mindestens 3 Wege, wie man uns in Kontakt treten kann. Die eine ist die Webseite jugendberufsagentur-görlitz.de. Da kann man ganz normal sich durchklicken und dann wird man verbunden mit dem Berater oder telefonisch haben wir eine Hotline für die Berufsberatung. Es ist in Bautzen die 03591 66 23 33 oder ganz normal per Mail görlitz.berufsberatung@arbeitsagentur.de. Dann auf dem Weg kommt man in jedem Fall zu uns und ich hoffe ab September ganz normal wieder in den Schulen, dass der Berufsberater mit da ist, vor Ort für die Zuhörer zur Verfügung steht, dass sie auch ihre Fragen dann direkt vor Ort stellen können. Gern können sich aber auch die Eltern schon mal im Vorfeld bei uns melden, weil da muss man, die gehören ja mit dazu.
Ich kann mich noch daran erinnern, als ich in der Schule war und wir dann ins Berufsinformationszentrum geleitet wurden, saß ich an einem Computer, da kam so der Klassiker auf, ich möchte mit Menschen arbeiten und am Ende kam raus, soll das Friedhofsgärtner werden. Ist das modernisiert worden oder funktioniert das immer noch genauso schlecht wie vor 10 Jahren?
Gute Frage. Da kann ich mich auch noch dran entsinnen. Das war,
Es liegt immer daran, welche Fragen ich wie beantworte. Nee, also diese Berufswahltests in der Form wie damals gibt es nimmer. Es gibt jetzt andere, also das unter arbeitsagentur.de gibt es ein Selbsterkundungstool. Das ist auch nach Schulform ein bisschen differenziert. Also sprich, also für die Studienvorbereitung ist der auch ein bisschen anders aufgebaut, damit er die Studienrichtung ein bisschen verändern kann. Was dann ist, wir haben dann immer noch den berufspsychologischen Service, der dann das Gespräch mit dem jeweiligen führt, weil die Fragestellungen sind jetzt nicht mehr mit Ja und Nein zu beantworten. Also sie sind jetzt anders differenziert, dass man das schon ein bisschen so für sich clustert und es kommt nicht mehr nur noch ein Berufswunsch raus. Aber keine Sorge, bei mir kam damals Schädlingsbekämpfer raus, bin ich auch nie geworden. Aber nee, also die Möglichkeiten gibt es immer noch. Also da gibt es aber ja ganz viele Plattformen, da kann man auch Planet berufen, was da alles existiert. Also da gibt es viele Formen.
Auf die Oberlausitz gesehen, wir haben ja als die größeren Städte Bautzen, Görlitz, Zittau, Löbau noch mitgenannt. Wo sind die Stellen verortet, wo ich mich direkt informieren kann?
Also das Berufsinformationszentrum als feste Einrichtung haben wir nur in Bautzen, in der Agentur unten direkt auf der Neusalzer Straße. Es gibt in BITS, was wir in den Schulen mit hinbringen, damit wir mit den Schulen abstimmen, aber allerdings dieses Jahr unter dem Blickwinkel Corona nicht, weil wir mit diesem BITS-Mobil diese Corona-Abstände definitiv nie hinkriegen. Was wir zukünftig machen werden, es wird dann Schulsätze geben, wo wir auch wirklich mit dem Tablet in die Schule kommen, damit der Schüler auch das Digitale nutzen kann, um halt genau diese Form, also Berufsvideos sich mal anzugucken, was versteckt denn da drunter? Ich meine, jeder redet vom Landwirt, aber wer sich mal einen Mähdrescher sieht, der sieht eben, dass das Ding eher Raumschiff Enterprise ist, statt den Oller Mähdrescher von 1975. Also da versuchen wir dann schon, Wege zu finden, dass das jeder sich mal angucken kann.
Ja, als allerletzte Frage würde ich es sehr schön finden, wenn Sie beide nochmal so einen kleinen oder eine kleine Abschlussrunde machen könnten. Und was würden Sie den jungen Menschen, die gerade eine Ausbildung suchen oder ja vielleicht jetzt gerade die Schule abschließen oder abgeschlossen haben, mit auf den Weg geben wollen?
Also wenn ich drehe es mal rum, was ich mir wünschen würde. Also ich würde mir wünschen, dass die Jugendlichen, die Berufssuchenden, also die zukünftigen Azubis oder Studierenden völlig offen durch die Gegend gehen und gucken, was würde denn alles zu dem jeweiligen selber passen, oder ich sage mal, was würde denn zu mir passen, und das einfach mal ausprobieren. Es muss ja nicht immer der Traumberuf sein, den ich vielleicht im Fernsehen gerade gesehen habe, das ein ganz toller Beruf ist, wo ich dann aber feststelle, den gibt es in der Oberlausitz nicht. Also das wäre mein Wunsch an die Jugendlichen, guckt euch das alles an. Wir haben fast alle Möglichkeiten in der Oberlausitz, dass man sich das wirklich mal vor Ort ansehen kann, was steckt denn hinter dem Beruf tatsächlich dahinter, und dann entscheidet, was passt zu euch und zu eurem Lebensweg.
Ist vielleicht einfach gesagt, aber wer jetzt eine Ausbildung sucht, sollte vielleicht auch den Druck rausnehmen. Also nie auf Krampf suchen. Wenn es ein Jahr nochmal ein Leerlauf ist, ausprobieren, dann ist es nochmal ein Buff, die zwischendrin. Oder es sind Praktikas. Ich weiß es von mir selber. Das Ausprobieren und das seinen Weg finden kann manchmal auch etwas dauern. Und das ist auch nie schlimm. Was man aber dann sagen muss, sucht euch die Ausbildung oder sucht den Beruf nie nach dem Verdienst, sondern nach dem, was ihr machen wollt. Dann passt später auch mal dann das Auskommen für den Lebensunterhalt. Das vielleicht. Und im Handwerk hat man auch wirklich die besten Chancen, in alles Mögliche zu werden. Also ich hatte es vergangenes Jahr zum Beispiel, der wollte mit seinem Meister, der brauchte den Meister sozusagen als Voraussetzung, um dann ins Theologiestudium zu gehen. Ja. Also wir haben im Handwerk alle Möglichkeiten, die vielleicht in anderen Wirtschaftsverbänden nicht ganz so gegeben sind oder auf einem schwierigeren und teilweise stolprigeren Weg. Wir haben über 130 Ausbildungsmöglichkeiten, später dann sich nochmal zu spezialisieren, Meister, Betriebswirt, Gestalter, Restaurator. Also im Handwerk kann man echt alles werden.
Dann ich schließe noch kurz Werbung in eigener Sache an, weil ich ja weiß, wir als soziokultureller Träger sind nicht allein darin, hier in der Oberlausitz auch Möglichkeiten zur Leidenschaftsentwicklung auch zu bieten. Es gibt offene Werkstätten, Hillersche Villa in Zittau, Steinhaus in Bautzen, wir hier in Görlitz mit der Raprika. Da gibt es auch Möglichkeiten, sich auszuprobieren, und wer den Weg nach Dresden nicht scheut, schaut mal im Rosenwerk in Dresden vorbei. Die haben ganz verschiedene Werkräume von Holz über Metall bis hin zu Kunststoffverarbeitung und sind sehr offen dafür, dass man sich auch mal austestet, fernab von einem betrieblichen Praktikum vielleicht. Ja, dann danke Daniel, danke Herr Schramm für die Zeit, die ihr euch genommen habt hier für uns. Für euch als Zuhörerinnen vielleicht so viel. Das war jetzt eine Sonderpodcast-Folge. Wir werden die Reise zu den Betrieben vorerst ruhen lassen. Es gibt noch eine Sonderfolge hinten dran, in denen wir uns mit allen Co-Moderatorinnen noch einmal Gedanken machen werden, ja, wie unsere Reise für uns so abgelaufen war, und vielleicht sehen wir uns oder hören wir uns dann zu einem späteren Zeitpunkt mit weiteren Betrieben noch einmal. Zum jetzigen Zeitpunkt erstmal danke Ihnen beiden.
Vielen Dank.
Danke.
Schönen Tag euch allen noch.
Vielen Dank für die Zeit, und ich hoffe auf jeden Fall, man hört sich wieder, und es war mir eine ganz große Ehre.
Ciao.
Tschö.